Seit der Mensch denkt, spielt er auch.
Willkommen bei Ende Geek, Alles Geek, dem Podcast, in dem wir regelmäßig über Zeitreisen, Tentakelmonster und Gummibären reden. In unseren Kindheitserinnerungen graben, über Filme, Spiele, Bücher, Comics, Freizeitpark und alles andere geekige reden, worüber wir gerne reden wollen. Und mit wir meine ich den lieben Alex.
Hi.
Und mich, den Kron. Ja, und bevor wir zum unserem eigentlichen Thema kommen, gibt es wie üblich, so verlangt es die Tradition, das Highlight der Woche. Alex, was hast du da auf dem Zettel?
Bevor ich mit meinem Highlight anfange, und da ist, glaube ich, niemand überrascht, dass ich da nochmal einen kurzen Schlenker machen muss. Ich freue mich, dass wir hier zusammen vors Mikro wieder gekommen sind. Ich habe ja in der letzten Gastfolge vielleicht schon so angedeutet, vielleicht schaffen wir es gar nicht mehr. Ich habe viel zu tun, der gute Kron hat viel zu tun. Wenn ihr das jetzt hört, dann ist nämlich auch in der Woche, ausgestrahlt wird ja wieder Montag, die BerlinCon. Und da war ich mir gar nicht so sicher. Aber ich habe es dann doch noch zeitlich hinbekommen, Kron auch. Und von daher finde ich das schon erstmal schön. Und das ist auch so halb schon natürlich ein Highlight. Es ist dann bald wieder soweit. Die BerlinCon 2025 findet im Estrel Convention Center wieder statt. Dieses Mal 10 Jahre. Wer noch ein bisschen vielleicht so über die BerlinCon erfahren möchte, weil er es noch nicht getan hat, der kann mal in unserer Playlist, in unserer Podcast-Folgenübersicht schauen. Da gab es nämlich eine BerlinCon-Folge vom letzten Jahr. Und ansonsten, falls hier Leute zuhören, die zur BerlinCon kommen, freue ich mich natürlich, euch denn da vor Ort zu sehen. Für diejenigen, die noch kurz entschlossen sind, gibt auf jeden Fall noch für Samstag und Sonntag Tagesticket. Aber, ja, und auch das wäre sonst Alex untypisch, mein eigentliches Highlight ist, dass letzte Woche Zeugnisverleihung war von meiner Tochter. Die hat nämlich ihr 10 Jahre Abschlusszeugnis. Das ist ja auch so ein kleiner, / großer Meilenstein für, je nachdem, wie man das so wahrnehmen will. Die geht jetzt weiter Richtung Abitur, aber da gab es natürlich schon eine coole Zeugnisübergabe. Auch hier bei uns dann im Garten eine kleine Party, weil natürlich der ein oder andere aus der Klasse dann nicht in den Abiturjahrgang geht, sondern vielleicht irgendwo anders hin. Und das war auf jeden Fall cool zu sehen, coole Stimmung. Und da merkt man natürlich immer mal wieder, wie so das Leben sich entwickelt und wiederholt und dass wir auf jeden Fall nicht jünger werden. Aber ich habe mich sehr, sehr gefreut. Zeugnis war auch super von den Noten her. Das ist natürlich jetzt gar nicht so wild, aber manchmal ja auch ein bisschen erleichternd, wenn da vielleicht die Noten stehen, die eher Richtung 1 statt Richtung 6 gehen. So ist ja unser System hier. Aber ja, das war auf jeden Fall so mein Highlight. Wie sieht's denn bei dir aus, Kron? Was ist dir so passiert in der letzten Zeit?
Ja, meine Kinder haben auch Zeugnisse bekommen. Das eine davon sogar Abiturzeugnisse. Ne? Da ist jetzt Feierabend. Ist vorbei mit Schule, endlich aus. Freut sich sehr. Das große Kind geht jetzt nicht mehr in die Schule und kann jetzt endlich mit dem Leben anfangen. Noten, ne, ist ja also wirklich völlig überbewertet. Kinder, lasst euch bitte nicht von Noten unter Druck setzen. Das wird alles viel zu, gibt wichtigere Dinge im Leben. Ne? Geht in die Schule, lernt was, aber lasst euch da bitte nicht peinigen. Aber auch da waren die Noten top. Das alles gut. Abitur bestanden, andere Kind auch gute Noten, alle happy. Aber ich habe tatsächlich trotzdem, ne, wir haben eh schon alle Hörer verloren, reden wir über Schulnoten in unserem Podcast. Was hat das mit Geektum zu tun? Deswegen streue ich jetzt hier noch ein anderes Highlight der Woche rein. Und zwar auf der Switch 2 ist endlich ein zweites Spiel erschienen, wenn man das mal so ganz hart beurteilt, weil alles, was ich irgendwo anders spielen kann und konnte, ich als shopping-süchtiger Geek hab halt all diese anderen Konsolen und hab dann auch all diese anderen Spiele, falls sie mich überhaupt interessieren, schon angespielt oder gespielt oder mich eben schon bewusst damals dagegen entschieden. Und da bringt mir ja jetzt ein Release auf der Switch 2, die ja zu Recht hat sich Nintendo ja vor langen Jahren schon aus diesem Grafik-Wahnsinns-Kampf immer besser, schneller, weiter verabschiedet und auf andere Dinge gesetzt. Ne? Aber deswegen krieg ja da jetzt nicht die geilere Cyberpunk-Version. Ne? Deswegen ist das für mich, was jetzt erschienen ist, das zweite Switch 2-Spiel nach Mario Kart World. Und die Rede ist von Donkey Kong Bonanza. Ein 3D-Jump'n'Run von dem Team. Und das hätte man mir mal viel früher sagen sollen, da Super Mario Odyssey gemacht hat. Ne? Super Mario Odyssey ist wirklich in, gerade in den letzten 10 Jahren, wo ich jetzt alternder Greis geworden bin, was gerade meine Gaming-Zeit angeht, ne, ich finde einfach kaum noch Zeit, ne. Ich frage mich manchmal, wie habe ich es geschafft, bestimmte Dinge durchzuspielen, ne? Wo habe ich diese Zeit hergenommen? Die habe ich jetzt, finde ich gerade einfach nicht. Und ich habe es trotzdem geschafft, in diesen Jahren mindestens 2, eher 3-mal Super Mario Odyssey wirklich, aber bis an den 1000er Mondticker ran. Ich, es sind ja wirklich abartig viele Monde, die man da insgesamt zusammen grinden kann. Durchgespielt. Ne? Also das Super Mario Odyssey und GTA, der letzte GTA, das sind die beiden Spiele, die ich mehr als einmal durchgespielt habe, obwohl ich keine Zeit habe.
Ich würde sagen, da ist die Zeit hingegangen, würde ich jetzt nur mal kurz tippen, falls du dich nochmal fragst, wo die
ja,
war.
Genau. Ja. Ich habe mir schon vor Jahren Schlaf abtrainiert, Alex. Und mache das nachts. Genau, und jetzt ist Donkey Kong Bonanza rausgekommen und das ist tatsächlich ein fantastisches Spiel. Das ist halt auch ein 3D-Jump'n'Run, ne? Das hat aber eine ganz besondere eigene Mechanik, die man in einem Jump'n'Run von Nintendo Donkey Kong-Universum irgendwie gar nicht in erster Instanz erwartet hätte, nämlich es ist ein komplett zerstörbares Level-Areal. Also natürlich gibt es dann irgendwann irgendwo eine Metallplatte, ne? Das sonst, also dass die Grundplatte des Levels erhalten bleibt, aber du kannst wirklich fast alles kaputt machen. Ne? Böden verschiedenster Art und das bringt auch noch was. Du kannst da quasi Ressourcen finden und Schätze und andere Dinge. Also wir haben da, und man denkt dann auch, das nutzt sich ab. Ne? Das tut es aber nicht. Dieses, du kannst irgendwie alles kaputt schlagen und du kannst auch überall hochklettern. Ne? Das ist so eben nicht wie in Mario, du siehst da oben irgendwo was und wie komme ich jetzt da hin? Du bist ein Affe, ne? Kletter halt da hoch. Also an den meisten, es gibt dann natürlich auch irgendwelche Rutschwände oder Metallwände, wo es halt nicht geht, aber auch da gibt es dann Behilfsmittel, ne? Fast überall kannst du hochklettern. Das gleiche gilt natürlich auch für die Zerstörung. Fast alles kannst du zerstören, manches dann halt doch wieder nicht. Und das ist echt wirklich, wirklich toll. Und das ist halt auch so ein, das sind so große Level, die heißen hier Schichten, weil wir immer tiefer in die Erde uns reinbuddeln halt, ne? Aber das sind halt auch so große open-worldige Level wie in Super Mario Odyssey, wo wir jetzt statt Monde, statt Power-Monden sammeln wir jetzt Bananen. Aber das ist wirklich, also kann ich ja jetzt sagen, bin noch nicht durch, jetzt angefangen zu spielen, bin aber schon hellauf begeistert. Hab kurz gebraucht, um reinzukommen, ne? Also so die ersten 10, 20, 30 Minuten.
Und dann also steuerungstechnisch oder?
Ja,
oder?
Immer, total flüssig. Nee, ich weiß auch nicht, ne? Mit diesem Grabmechanismus.
Ja.
Also meine Frau, die ja keinerlei Orientierung in dreidimensionalen Videospielen hat, sie weiß, es ist so. Die hat sich tatsächlich, ne, die da irgendwo reingebuddelt, wusste dann sofort nicht, wo sie ist und wo sie wieder hin muss. Das passiert irgendwie meiner Tochter und mir nicht. Also das ist eigentlich schon gut gemacht, ne? Das schaltet dann, wenn du jetzt, du kannst halt auch nach unten buddeln, dann gehst du unten in so, schaltet es so um, weil du musst ja sehen, wo du bist, ne? Und das sorgt dann auch manchmal dafür, dass das Spiel nicht immer das Schönste ist, ne? Also du kannst auch große Erdhaufen, bum, 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 bum. Da könnte ich auch Screenshots machen, die sehen dann wirklich furchtbar aus, weil ich da gerade in irgendeinem Schacht bin und drumherum ist nur Erde. Aber darum geht's nicht, ne? Das ist einfach ein fluffiges Game Design. Ich kann in 3 Richtungen graben, nach vorne, nach oben, nach unten. Also ich bin da wirklich richtig flexibel und also meine Tochter hatte auch Riesenfreude dran einfach, ne? Da ewig lang rumzubuddeln. Du findest halt Gold, findest Schätze, findest Zeug. Ich kann es auch so Fossilien grinden. Ja, also, aber bevor das jetzt hier zu einer Bonanza-Folge wird, ja, also ihr seht schon, jetzt gibt's schon 2 coole Spiele für die Switch. Und unterm Strich ist das fast, also ja. Ich mag ja Super Mario World auch sehr. Ich habe mich da wahnsinnig auf die Open World gefreut, weil ich dachte, es wird jetzt wie bei diesen Horizon-Teilen, wo man dann wirklich in der Open World da 400 Stunden rumfahren und Abenteuer erleben kann. Und so.
Du meinst Mario Kart World, ne?
Ja, genau. Und jetzt ja. Aber bei Mario Kart World ist halt die Open World schon nett und okay, aber es ist halt nicht der Hauptgrund des Spiels. Das sind weiterhin die Rennen, die sind aber geil. Vor allem geil sind eben diese neue Art von Rennen, die es da gibt, ne, wo man dann immer die letzten 4 fliegen raus und dann wieder die nächsten 4, wieder die nächsten 4. Das hat so eine ganz eigene Dynamik, ne? Das ist richtig aufregend. Aber Donkey Kong Bonanza ist, glaube ich, unterm Strich, das hat wirklich absolutes Hitpotenzial. Ich glaube, das wird, ich habe gar nicht geguckt, ich behaupte, das wird bessere Bewertungen als Mario Kart World einfahren. Das war, glaube ich, so im hohen 80er-Bereich. Das ist für Nintendo fast schon, die räumen ja sonst immer die 90er und so ab. Und ich glaube, Donkey Kong Bonanza ist in meiner Welt wieder ein 90-Plus-Titel. Also wirklich innovativ, fluffig, eben mit dieser Zerstörungsmechanik, eigenständig. Und dass das funktioniert, ne? Also es gibt so, du kannst auch dieses Gelände zurücksetzen lassen, ne? Weil theoretisch besteht bestimmt die Möglichkeit, das alles irgendwie so kaputt zu machen, dass es einfach nicht mehr lösbar ist. Aber wir haben das noch nicht gebraucht.
Mhm. Also Destruction kommt ja schon immer gut an. Ich erinnere da schon an frühere Zeiten, wo dann das erste Mal so bei Shootern aufkam, wo das auch ganz groß dann war, wenn man mit der Panzerfaust irgendwie in den Berg oder den Wald geschossen hat und dann wirklich ja Löcher im Boden entstanden sind, Häuser eingefallen sind und. Also diese Faszination, was einzureißen, ja, da ist die Menschheit ja ganz groß dabei. Aber dann tut es bitte dann lieber an der Konsole. Ja, ich bin gespannt. Ich hab's ja, da muss ich auch ehrlich sein, bis jetzt immer noch nicht zu euch geschafft und mal, also ich war schon einige Male bei euch, aber dann haben wir nicht Switch gespielt. Von daher mal gucken, vielleicht dann in der Sommerpause hier. Vielleicht wird das ja
was. Jetzt haben wir schon viel darüber geredet, aber ihr seid bereit, noch eine Switch 2-Folge und die bisher dazu erschienenen Titel etwas genauer zu besprechen.
Sehr gut. Wir kommen jetzt aber mal zu unserem Thema für diese Podcast-Folge. Der ein oder andere hat es ja sicherlich schon in der Beschreibung oder im Thumbnail gesehen oder vielleicht auch nicht, weil ihr irgendwie auf Dauerschleife bei Spotify und Co. seid. Wir wollen heute über Neon- und Bohr-Erfinderkinder reden. Hier liegt vor mir, ich versuche es mal so ein bisschen audiotechnisch einzufangen, hier liegt vor mir ein Hardcover-gebundenes Buch, erschien bei Carlsen. Und ein bisschen weiter, komme ich gerade nicht ran, auch eine Audio-CD und das Ganze, also hier ein Kinderbuch, auch umgesetzt bei Kika oder ARD-Mediathek zu finden. War, glaube ich, auch bei der Sendung mit der Maus dabei als Animationsserie. Neon und Bohr auf dem Buch, hier steht Marc-Uwe Kling und Jan Kronauer. Von daher freue ich mich natürlich, mit einem der beiden Schöpfer, kreativen Menschen hinter diesem Buch sprechen zu können und ihn sogar auch noch gut zu kennen. Marc-Uwe kriegen wir bestimmt auch irgendwie mal im Podcast, aber da war jetzt aus dieser Spontanität nicht dran zu denken. Von daher, ja, Neon und Bohr. Wir machen es heute vielleicht so ein bisschen als kleines Interview. Ich habe mir hier so ein paar Post-it in diese, ich sag jetzt einfach mal Graphic Novel, in diese Graphic Novel gepatscht und ich würde ganz, bevor ich anfange, genau, würde ich den Grund nochmal zu Wort kommen.
Genau, dachte ich auch, die Gründe dafür, warum wir das hier tun, ne, ich dachte auch, das können wir doch nicht machen, das ist für die Eigenwerbung, dann sagt Alex zu mir, nee, das ist doch unser Podcast, wir reden doch auch über uns und unser Leben und das ist natürlich ein Projekt, was jetzt eben mich auch einige Zeit da jetzt begleitet hat, weil es eben auch mehrere Umsetzungen gab, wie gesagt, als Animationsserie für die Sendung mit der Maus entwickelt, dann eben dieses Kinderbuch für den Carlsen Verlag weiter daraus entwickelt und jetzt auch noch einen Auftritt damit gehabt, quasi einen Live-Auftritt auf dem Filmfest. Und der andere Grund ist, Alex hat es ja auch schon erwähnt, wir haben einfach überhaupt keine Zeit, sind eigentlich, Alex bereitet noch die Berlin-Con vor, ich muss noch drei Drehbuchprojekte abschließen, jetzt kurz eigentlich, wo die Sommerferien schon angefangen haben und dann ist halt Sommerpause und deswegen dachten wir, wir schaffen gar nichts mehr und dann kam Alex eben auch mit einer sehr Recherche befreiten Idee.
Also hoffe ich für dich.
Ja, ich hoffe auch. Das sind die Gründe, die zu dieser Folge geführt
haben. Ich habe auf jeden Fall gestern Abend und heute früh noch ein bisschen Recherchearbeit betrieben, weil ich habe in dem Kinderbuch rumgeblättert und Sachen gelesen, habe mir auch alle von den aktuellen 6 Episoden angeguckt. Wie gesagt, die kann man in der ARD-Mediathek sich anschauen. Und du hast es schon angesprochen, es gab auch Münchner Filmfestspiele, Live-Auftritt. Da könnt ihr übrigens auch mal, falls euch das interessiert, auf YouTube nachsuchen. Da seht ihr dann auch die Live-Lesung mit Sounds und Co. Kommen wir bestimmt auch noch hier in der Folge kurz zu sprechen. Mich würde trotzdem mal ganz, ganz zurückgespult interessieren und Kron, nimm uns da doch mal mit. Wie kam es denn dazu? Ich will nur kurz so ein, zwei Gedanken von mir rausgeben. Vielleicht gehen die schon in die richtige Richtung. Nun machst du mit Marc-Uwe Kling ja das ein oder andere Projekt. Saßt ihr da irgendwie und Marc-Uwe hat irgendwie sowas gesagt? Gab es da eine Anfrage von der Maus? Und dann wurde drüber nachgedacht. Nimm uns doch mal mit an dem Tag. Ich vermute, ihr wart in irgendeiner Kommunikation. Wie startete dieses Projekt?
Der Witz ist, das ist so alt, dass das ungefähr echt zu der Zeit gestartet hat, hat, wo wir uns kennengelernt haben. Also tatsächlich gab es da eben einen Kontakt von der Maus-Redaktion in Richtung Marc-Uwe Kling, die halt total gerne mit ihm was machen wollten. Und dann, da waren wir damals, waren wir glaube ich gerade an der Känguru-Verschwörung, und dann hat Marc darüber geredet, dass da diese Anfrage gibt, und dann haben wir, er hatte auch lose eben diese Idee im Kopf über zwei Erfinderkinder, die hat er mir dann erzählt, und dann haben wir die einfach zusammen auf so einen ganz kurzen Pitch schriftlich festgehalten und an die Maus-Redaktion geschickt. Und dann ist erstmal sehr lange nichts passiert.
Okay, wenn man mit dem Öffentlich-Rechtlichen zusammenarbeitet.
Ja, da ist es im Funk und Fernsehen manchmal. Aber da gab es tatsächlich auch noch andere Gründe. Da gab es dann noch irgendwie einen Wechsel und so weiter, Strukturen, die sich verändern. Ja, so ist es im Film. Manchmal, da verändern sich ständig irgendwelche Strukturen. Jedenfalls, da war es dann irgendwie so weiter, wo irgendwann einfach wirklich einfach gewartet, und irgendwann, man rechnet dann irgendwann gar nicht mehr damit. Und dann kam plötzlich eine sehr angenehme Mail, ne? Da hat sich dann die Maus-Redaktion, also quasi, ne? Also deine Mail wird beantwortet, aber eben nicht so zwei Tage später, sondern einfach, ne, lange später. Aber ungefähr in dem Ton, als wäre sie zwei Tage später beantwortet worden.
Okay, also vielleicht ist sie auch einfach im Limbo der E-Mail-Versandtechnik.
Vielleicht müssen diese öffentlich-rechtlichen Mails auf sehr viele Sicherheitsdinge geprüft werden.
Das kann sein, ja.
Und da unterschiedlichste Verfahren durchlaufen. Und deswegen kommen die Mails dann da auch immer erst mit einem großen Delay an. Nee, Scherz beiseite, das war dann einfach, kam dann einfach plötzlich irgendwann eben die Reaktion von der Maus, hey, ja, coole Idee. Lass mal machen.
Okay, das ist schön. Und, also ich versuche es jetzt mal so ein bisschen zeitlich für euch einzuordnen. Das war dann wahrscheinlich der erste Kontakt, die erste Idee um 2019, 2020 oder sowas rum dann vielleicht. Vermute ich jetzt mal, wenn du sagst, als ihr euch so in den Kontakt kam.
Ja.
Und jetzt haben wir 2025, also hat eine Weile gedauert. Ich kann schon mal festhalten, ich habe ja das Buch von dir, ist ja jetzt auch schon ein bisschen draußen seit...
Dramaturgisch etwas ausgeschmückt, aber ja, es war schon sehr lange.
Ja, ist jetzt schon seit, weiß ich nicht, ein paar Wochen, / ein paar Monaten auf jeden Fall erhältlich. Ich habe ja schon gesagt, beim Carlsen Verlag. Und ich muss auch ganz ehrlich sein, als du es mir überreicht hast, habe ich mich sehr gefreut, aber ich habe es jetzt nicht gleich auf meinem Nachttisch gelegt und durchgelesen. Von daher habe ich mich selber gefreut, dass ich jetzt im Zuge dieser Folge mich auch nochmal dazu bewegt habe, mir das hier auch anzugucken, weil ich dann doch immer wieder festgestellt habe, dass es von den Texten oder auch von einigen Anspielungen schön ist, auch für Erwachsene zu erleben, ne? Also das ist sicherlich ja so ein Thema. Wenn man ein Kinderbuch schreibt heutzutage, und vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, Kuhn, wie hoch ist denn immer so der Anspruch? Man stellt sich das vor, man liest es dem Kind vor. Das ist vielleicht auch ein Buch, was ein älteres Kind lesen könnte. Aber ja, also wie wichtig ist es, dass es den Eltern auch Spaß macht, beim Vorlesen Spaß zu haben?
Extrem wichtig. Also tatsächlich ist das, um weiter aus dem Nähkästchen zu plaudern, der Grund, warum Marc-Uwe Kling Kinderbücher macht, ne? Weil es ihm auch eine Qual war, wie vielen anderen Eltern dieser Welt auch, Kinderbücher vorzulesen. Was ich auch gelitten habe, um meinem Kind das Bobo Siebenschläfer vorgelesen bekommen haben wollte. Ne? Das gibt, also ich, nee, ich, ja, Bobo, es tut mir leid. Es sind einfach viele Kinderbücher einfach eben nicht besonders attraktiv für Erwachsene, sondern nur für Kinder, sagen wir es mal so. Ne? Und da finde ich das total wichtig. Also ich glaube, das ist der große Trick all dieser dauerhaft langlebigen, ne, im bis hin zu den Simpsons, würde ich mal sagen, ne, wo es quasi, es spricht immer auf verschiedenen Ebenen Leute an. Also ich glaube, es muss Kinder faszinieren und begeistern. Na klar, für die ist es gemacht. Aber Erwachsene darf es doch nicht langweilen, ne? Also keine Ahnung. Also es ist doch möglich, dramatische, auch spannende Inhalte zu erzählen. Also ich halte zum Beispiel auch nichts von diesem komplett antagonistenbefreienden Kinderserienfernsehen, ne? Wo ja wirklich auch sowas wie Biene Maya heute zahmer ist, als es früher war. Da gab's mich als Kind hat am meisten begeistert eine Doppelfolge Angriff der Hornissen, ne? Und es war eine zweiteilige Folge, wo sich dann die Bienen vorbereitet haben auf den Angriff der Hornissen. Und es war richtig Halligalli-Action und richtig spannend und bedrohlich. Und sowas gibt's nach meinem Kenntnisstand momentan da nicht, ne? Sondern es gibt ja auch so eine Tendenz zu so, ja, das darf nicht so aufregend sein und so weiter. Und davon halte ich gar nichts. Also es muss spannend sein, muss lustig sein, muss actionreich sein, muss temporeich sein, muss uns als Geschichtenmacher natürlich gefallen. Also wir mögen diese Geschichten natürlich alles selber, ganz klar. Und haben damit dann auch Spaß, sie vorzutragen.
Du hast es eben schön gesagt, muss euch als Geschichtenmachende auch gefallen. Nun haben wir jetzt schon den Prozess kurz gehört, wie lange es gedauert hat, die Reaktion von dem Erstkontakt bis zur Umsetzung. Wie läuft es denn eigentlich ab, wenn dann irgendwie gesagt wird, okay, ihr könnt jetzt x Dinge schreiben und dann schreibt ihr da Dinge, dann muss es ja wahrscheinlich an irgendeinem Punkt auch mal wieder zurück zur Maus-Redaktion kommen oder wer auch immer dann das da irgendwie abnickt. Gab es da viele Schleifen, wo ihr nochmal ran musstet oder habt ihr geschrieben und die waren begeistert? Ich kann mir nicht vorstellen, das ist ja auch immer eine Herausforderung als Autor.
Ja, jetzt beginnt natürlich die eigentliche Arbeit, ne? Also was wir da abgeliefert haben, war ja erstens nur eine Grundidee für, ne, worum es hier geht. Jetzt, was für Geschichten wollen wir da erzählen? Was passiert in diesen Geschichten genau? Also es war natürlich schnell klar, dass jede Geschichte um eine Erfindung drehen wird, ne? Also eine Problemstellung, die man entweder auf klassische Art so lösen könnte, ne? Ich mache mal die erste Folge als Beispiel. Ich räume euer Zimmer auf. Okay, wir können jetzt unser Zimmer aufräumen. Oder wir finden einen Roboter, der unser Zimmer für uns aufräumt. Und aus dieser Erfindung resultiert dann aber eigentlich immer ein neues Problem, das dann halt entweder mit einer weiteren Erfindung oder irgendwie anders halt wieder gelöst wird. Also die Grundthematik ist quasi gleich, ne? Immer eine lustige Erfindung, die dann diesen Motor der Geschichte in Gang tritt. Aber dann fing auch natürlich die eigentliche Arbeit, meine ich, auch noch auf einem anderen Bereich an. Nämlich es kam dann sehr früh eben, klar, die Mausredaktion ist ja schon dabei, ist schon gesetzt. Man braucht eine Produktionsfirma, die war auch sehr schnell gesetzt, nämlich X-Filme, mit denen wir einfach auch schon gute Erfahrungen gemacht hatten, die da auch wenig Überzeugungsarbeit nötig war. Ganz im Gegenteil, die fanden es auch geil. Und dann hat man noch ein Animationsstudio natürlich gebraucht, ne, die das ja dann auf Animationsebene umsetzen. Und das sind die Jungs und Mädels von Monströs. Ja, die da ganz tolle Arbeit geleistet haben. Ja, also namentlich wollte ich da auch mal einigen Leuten danken. Anna Levinson und Sophia Schönborn von Monströs und ihrem ganzen Team natürlich. Natürlich Marco Wickling, Jens Opatz von der Mausredaktion, Annette Walter auch, Nicole Kellerhals von X-Filme, Uwe Schott von X-Filme, Marlene Bialek vom Carlsen Verlag. Also das sind natürlich auch ein Haufen Menschen möglich, die jetzt wirklich viel Zeit und Energie und kreative Kraft, also was Monströs da natürlich, die haben da natürlich wirklich viel jetzt arbeiten müssen, um da diese, also animiert. Das muss ja alles lebendig werden, muss alles animiert werden. Ne? Das ist ein Prozess, das stellt man sich immer so einfach vor, aber das ist eine Heidenarbeit. Und erstmal muss da auch ein gemeinsamer Nenner gefunden werden. Also man muss ja darüber sprechen, wie sehen denn diese Figuren aus? Also
habt ihr das dann auch beschrieben? Also jetzt in dem Buch sehen wir natürlich die Texte aber und auch Bilder aus der Animationsserie. Aber in der Animationsserie ist natürlich auch ganz viel zu sehen, was in den Texten nicht mal ansatzweise beschrieben wird sozusagen, ne? Oder hat da Studio Monströs oder Monströs oder wer konnte sich da noch austoben?
Ja, also wir würden sogar sagen, die Bücher haben natürlich einen von den Geschichten her einen Mehrwert, weil in den Büchern passiert wesentlich mehr, weil du da ja die Gedankenstimme und alles mit drin hast und so. Das heißt, wir haben es auch gemerkt, ne, die Folge zu gucken dauert so 5 bis 6, 7 Minuten.
Ich glaube, es sind aber 7 Minuten
Folge. 7 Minuten eine Folge. Und eine Folge vorzulesen auf der Bühne dauert 20 bis 25. Mhm. Also es ist wirklich deutlich länger, das quasi jetzt in dieser Geschichtenform vorzutragen. Aber es liegt auch daran, dass zuerst natürlich diese Drehbücher und für die Maus in Zusammenarbeit eben mit der Redaktion und mit Monströs entstanden sind. Und es kam erst im Laufe dieses Prozesses dann der Gedanke, Zusammenarbeit mit Carlsen da ein Kinderbuch draus zu machen. Und dann war es natürlich auch unser Anspruch, jetzt nicht einfach die Drehbücher abzutippen und die in Prosaform umzutragen, sondern da natürlich auch, klar, einen Mehrwert zu schaffen. Also es soll nicht einfach eins zu eins eben, was da ist. Es sind schon die gleichen Geschichten, die wir in der Serie sehen, aber es hat halt tatsächlich noch ein bisschen mehr Text, ne? Also passiert auf einer anderen Ebene noch mehr, wohin man gegen, wie du sagst, natürlich im Visuellen in der Animationsserie Dinge entdecken kann, die im Text nicht zu finden sind. Also so gibt's natürlich, klar, in beiden Welten hat es absolut seine Daseinsberechtigung und seinen Grund, warum es eben in dieser Welt existiert. Aber genau, ursprünglich als Animationsserie für die Maus entwickelt und daraus dann das Buch weiterentwickelt.
Dann hören wir uns doch jetzt gemeinsam mal den Opener-Track der Animationsserie an. Wir haben ja vor einiger Zeit auch so Titelsongs bei Videospielen und Co. gemacht. Ne? Da wollen wir diese kleine Tradition jetzt hier mal fortführen und da lauschen wir jetzt mal hier. Ja, da können wir jetzt hier mal in den Titelsong so ein bisschen reinhören. Und wir haben ja schon gesagt, Animationsserie, da ist natürlich neben der Grafik, also der Animation, haben wir ja dann auch Sounds, Geräusche und natürlich Sprecher, Sprecherin. Der gute Marc-Uwe, der hat seine Stimme hier auch wiedergegeben, nämlich den Papa und auch der ein oder andere Bekannte, die man da auf jeden Fall hören kann. Zum Beispiel die Hutze fand ich sehr cool, auch cooler Schauspieler, den man auch immer mal wieder gerne erleben kann, auch bei den Känguru-Filmen. Und
Daniel Kuhn hört Zimmern man. War das, ne? Ja, wie bitte? Genau, ja, die Sprecher und Sprecherin habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Ne? Da gilt natürlich auch an alle Rollen wirklich fantastisch gesprochen. Geht auch ganz großer Dank raus.
Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, stand es irgendwann mal im Raum oder bist du so als Easter Egg irgendwo mal zu hören in der Serie? Fragezeichen.
Nee, um Gottes Willen. Also ich habe ja keinerlei Sprach- oder Moderationsausbildung. Was ihr hier ertragt, ist eine vollkommen unqualifizierte Stimme.
Bist du sehr hart mit dir.
Ja. Weiß ich nicht. Das ist also ernsthaft. Also diesen einen Videocall, den wir hatten, ne, da war einfach mit diesen Sprecherinnen. Das ist wirklich, wenn die mal einfach mal kurz loslegen, ne, du kannst dir nicht vorstellen, auf was für einem Level die mit ihrer Stimme arbeiten können. Ne? Plötzlich denkst du, das sind 17 Leute im Chat. Ne? No joke. Und es sind eigentlich die beiden Sprecherinnen. Ne? Also es ist wirklich ganz fantastisch. Und das maße ich mir gar nicht an, ne? was die da machen.
Ging ja auch gar nicht über Anmaßen, sondern
Katrin Gardig, Dion Voodoo, Valentina Bolalana, Margot Wickling natürlich, klar. Ganz toll.
Hätte ja sein können, dass du mal so ein Hintergrundgeräusch einer summenden Biene oder so.
Ja, okay, gut, klar. Ich könnte irgendwie dann so ein Furzkissen oder ne, eine Biene. Hast recht, okay, alles klar.
Ja, mir ging es ja darum, ob ein Easter Egg eingebaut wurde und nicht, dass du die Hauptrolle.
Nee, du hast recht. Okay, ja. Du hast recht. Ein Easter Egg, ja, vielleicht für Staffel 2, weil das sind gute Nachrichten, die ich hier vergüten kann. Es gibt tatsächlich eine zweite Staffel geben.
Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Und falls ihr den guten Kron auch mal sozusagen live dazu sehen wollt, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, auf YouTube könnt ihr halt die Lesung der Münchner Filmfestspiele erleben. Da gab es auch wieder coole Geräusche, Apparaturen, Kiste und Co., wie ja auch schon aus einem anderen coolen Graphic Novel Projekt Zero Hero. Ja, da wart ihr bei den Filmfestspielen eingeladen? Wie war das so, das Gefühl? Nun warst du mit Marc Uwener schon auf der Tour und zusammen mit dem Illustrator von Zero Hero. Bist du da jetzt schon so ein bisschen abgebrühter, immer noch aufgeregt? Wie ist es so, mit Marc Uwe jetzt alleine auf der Bühne zu sitzen?
Also insgesamt natürlich, klar, abgebrühter. Aber in dem Fall dann doch wieder aufgeregt, weil es ja wieder dann doch ein Erstauftritt war, ne? Mit Geräuschen, die ich halt nicht, also so wie der allererste Normal and the Zero Heroes Auftritt auf der Tour, da war ich wahnsinnig aufgeregt. Bis es dann losging und dann ist wirklich alles zum Glück immer okay. Ne? Es ist erstaunlich, wie das dann wirklich einfach abfällt in dem Moment, wo es losgeht. Ne? Man denkt, wie soll ich das schaffen? Mein Herz rast, ich schwitze, um Gottes Willen. Aber wenn dann die Show losgeht, dann ist es tatsächlich in den meisten Fällen einfach weg. Und dann war das natürlich von Show zu Show besser. Es hing ein bisschen davon ab, wie groß der Saal war, ne? Dass wir dann in Frankfurt da in der Alten Oper gespielt haben, war schon wieder ein bisschen wobei man zum Glück ja wegen dem Licht, das einen anstrahlt, gar nicht so viele Leute sieht, ne? Also du siehst eigentlich immer nur die ersten zwei Reihen, wenn überhaupt. Manchmal siehst du gar niemanden, sondern nur nebulöse Schemen. Was eigentlich fast am besten ist, ne? Wie als würdest du so eine Sonnenbrille tragen. Also man spricht zu so einer nebulösen Wand, aber man sieht jetzt nicht, gucken die einen genau an, ne? Hat da jemand die Augen verdreht, den Kopf geschüttelt, ne? Sowas sieht man zum Glück nicht wirklich. Aber jetzt bei dem Auftritt halt wieder kurz, ne, weil ich weiß auch nicht, erstens vor Kindern. Sehr.
Ich wollte gerade sagen, wer war denn das Publikum?
Ja, sehr viele Kinder natürlich. Ah. Ja, sehr viele Kinder waren da. Mhm. Es war quasi ein Auftritt von einem, natürlich nicht nur, die haben ja auch ihre Eltern dabei, aber das war schon anders als auf der Tour, ne, wo Marc ja eigentlich dann, weil es ja auch abends dann immer ist, ne, so eine Abendveranstaltung, schon auch immer Kinder sind, aber größtenteils Erwachsene, war das jetzt schon ein richtiges Kinderpublikum. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, das war halt eigentlich mit, ich finde, ganz tolles Publikum, Kinder, weil die halt auch, ne, die lachen halt auch so begeistert mit und die machen auch so begeistert mit. Ne? Es gab eine Stelle, da, das ist ja alles immer nicht geplant oder gescriptet. Also gescriptet sind die Texte im Buch, aber alles, was drumherum passiert, ne, das wissen wir gar nicht so genau. Auch Marc zum Beispiel hat wieder darauf bestanden, was auch einfach konsequent ist, dass er die Geräusche noch nicht kennt. Also er weiß auch nicht, was ich dann auf welche Geräusche ich auf der Bühne vertone und mit welchen Gegenständen. Ne? Also wenn da irgendwelche Irritationen oder irgendwas entstehen, dann ist es immer echt. Und nur dann ist es witzig, ne? Weil, ich weiß nicht, gestellt ist es dann halt nicht mehr so cool. Und da gibt's halt eine Stelle, dann schlage ich mir gegen die Stirn, ne? Weil sich halt der Papa im Buch gegen die Stirn schlägt. Und es war halt kaum zu hören, ne?
Ja, du hast es nicht mit Nachdruck getan.
Stirn, glaube ich, gegen das Mikrofon sollte ich dann so, boom, das war ein bisschen besser. Und dann aber, ne, dass alle Kinder einfach mithelfen. Und quasi, wenn ich mit der Hand gegen die Stirn schlage, dass dann alle Kinder sich im Saal gegen die Stirn schlagen. Und das war mit das geilste Geräusch, was wir je gemacht haben. Ne? Das war dann halt wirklich geil laut. Und
ja, wenn denn auf mal ein paar hundert Personen das machen, also es gab ein gutes Echo zurück. Das finde ich, ja, kriegt man sogar im Video mit, ne? Wie da so die Soundwelle der klatschenden Hände gegen Stirn die Bühne erreichen.
Also das ist, genau, das macht schon echt Spaß. Vor allem, weil man dann halt auch, genau, man merkt halt auch, wenn die Leute lachen, ne, das ist schon schön. Also du Leute zum Lachen zu bringen, ist einfach ein gutes Gefühl.
Und es gibt natürlich auch den einen oder anderen Tipp hier in diesem Kinderbuch. Und gucken wir mal, da habe ich mir hier wieder mal einen Audioauszug von YouTube geholt. Der fängt so an mit "So überredest du". Horschen wir mal hier rein, was das...
Yes, wir kriegen ein... Bitte.
Na gut, aber hör auf damit.
Yes, wir kriegen ein Haustier. Yes.
Ja. So, also hier der Tipp, wenn man irgendwas haben möchte, unbedingt, zum Beispiel ein Haustier, ja?
Ja.
Hast du das selbst schon erlebt von deinen Kindern, Kron?
Ja, also da haben wir vor allem sehr lange am Text gearbeitet. Und ja,
mehrere Seiten, bitte.
Also das ist doch, ja, also eins meiner Lieblingsbeispiele ist der Pepe, der Junge aus Asterix und Obelix in Spanien, wo die diesen kleinen Jungen betreuen und der hält einfach immer die Luft an. Der sagt, ich möchte zwar, sie sagen nein, und dann hält er einfach die Luft an, ne?
Ja, bis er blau umkippt.
Ja, bis er blau-rot anläuft und dann sagen die immer, ja, okay. Also ich.
Ja, das ist ja auch diese Taktik, schreiend in der, so im Supermarkt, in der Nähe der Kasse oder so, ne? Das sind so alles Tricks, die brauchen wir euch da nicht verraten. Und wie man das durchsteht, das ist auch so eine eigene Kategorie für sich.
Ja, Leon und Boa, die, gegen die ist natürlich kein Kraut gewachsen, ne? Die kann man ja auch nicht wie ein, die wirst du nicht wie normale Kinder los, ne? Die sind natürlich beide super intelligent, Boa noch mehr, ist hochbegabt, Leon ist auch super schlau. Die Eltern haben es nicht leicht.
Es ist auf jeden Fall gar nicht so einfach dann, vielleicht so viel sei schon gesagt, wir spoilern natürlich hier auch so ein bisschen. Ich hoffe, dass bei einem Kinderbuch das nicht ganz so dramatisch ist für euch, aber an der einen oder anderen Stelle. Die können sich nicht einigen und dann entsteht die Hutze. Es ist vielleicht schon so ein bisschen klar, wenn man den Namen hört, was da dann passiert. Und ich habe mir hier mal, habe ich ja schon vorhin gesagt, im Buch so ein paar Klebchen gemacht. Und ich blätter hier einfach mal irgendwie rum an eine Stelle und guck mal, ob wir da noch ein bisschen den Austausch zu der einen oder anderen Sache kommen. Also jetzt hier immer mal aus jeder Geschichte, ich habe ja schon gesagt, 6 an der Zahl. Und wir haben es auch schon gehört, es gibt wahrscheinlich dann auch eine zweite Staffel. Das Thema Brettspiel, das durfte natürlich auch nicht hier links liegen gelassen werden. Es gibt auf jeden Fall eine kurze Szene, wo so Art 5D-Schach gespielt wird. Durfte nicht fehlen, oder? Analoges Spiel. War das so, habt ihr so eine Checkliste gehabt? Das Thema muss auf jeden Fall irgendwie angesprochen werden, das.
Nee, auf gar keinen Fall. Aber macht natürlich gerne Witze über das, was man kennt, ne? Und klar, Spielen gehört für mich auf jeden Fall zum Leben sowas von dazu. Es taucht immer wieder in Geschichten auf. Und
dann kann ich schon mal festhalten, dass die Geschichte, wo es um die Hutze geht, die tierischen Aspekte wahrscheinlich nicht dann aus deinem Erfahrungsschatz kam, oder? Wenn ich richtig bin, gab es bei dir Haustiere, als du ein Kind warst?
Ich hatte einen Nymphensittich früher. Ein Nymphensittich namens okay. Kiki. Ja? Nicht so ein Bauernhof wie du.
Sorry dafür.
Ich hatte Freunde, die hatten einen Bauernhof. Ich habe genug Tiere um mich gehabt. Nee, aber also Hunde und Katzen, also komm, den Charakter von Hunden und Katzen, den kennt man auch als Nicht-Hunde- und Katzenmensch. Also es gibt schon Eigenschaften, die Hunde und Katzen haben, die kriegt man schon mit. Ne? Ich habe auch katzensüchtige Freunde, ich habe hundeverrückte Verwandte. Das heißt, das sind schon einige Tiere in der Verwandtschaft, die man da über die Jahre hinweg beobachten und studieren konnte. Ne? Man kann ja sogar über Kinder schreiben, ohne selber welche zu haben, wenn man die gut beobachtet. Ne? Ich habe jetzt zum Glück welche, konnte die lange Jahre in eigenen Feldstudien beobachten. Aber du hast schon richtig erkannt, also in den ersten beiden Folgen ist es ja so, dass das Ensemble erstmal vollständig gemacht wird. Ne? Also Folge 1 Tim, ne, habe ich ja vorhin schon erzählt, der findet Neon und Bohr einen Haushaltsroboter, der eigentlich das Zimmer aufräumen soll. Und in Folge 2 kriegen sie endlich das Ja für das Haustier, können sich nicht einigen und dann kommt am Ende die Hutze raus. Das vervollständigt dann quasi erstmal so, die gehören dann mit zum Familienensemble. Ne? Mhm. Also Mama, Papa, Neo und Bohr, Tim, der Roboter und die Hutze. Und dann gibt's noch einen Nachbarjungen, Paul, und dessen Helikoptereltern. Das ist so ein bisschen der Kosmos, in dem wir uns hauptsächlich bewegen.
Die Helikoptereltern, da kommen wir gleich nochmal kurz dazu. Bleiben wir nochmal bei der Hutze. Das finde ich also zwischen die Wortkombination natürlich Hund und Katze, Hutze. Jetzt seid ihr ja quasi zwei Autoren, naja, ihr wisst, was ich meine, zwei Leute hier, Marc-Uwe Kling, Jan Kronau steht vorne auf dem Buch, die daran schreiben. Habt ihr euch, also wie sieht denn so dieser Prozess aus für die da draußen? Sagt man, okay, du schreibst irgendwie die Episode oder wir treffen uns und quatschen. Also wie wird das ganz praktisch aufgeteilt, frage ich mich dann immer mal so bei Kooperationen.
Also erstmal haben wir da quasi einfach auch einen kleinen Mini-Writers-Room gemacht, ne? Also in dem Fall jetzt halt zu zweit, ne? Mhm. Da quasi der kleinstmögliche Writers-Room. Ich glaube, wenn man alleine ist, ist es kein Writers-Room, dann writet man einfach. Sobald man zu zweit ist, kann man das als Writers-Room definieren.
Ja.
Und dann haben wir natürlich erstmal einfach zusammen alle Folgen geplottet. Also erstmal, nochmal einen Schritt zurück, erstmal haben wir natürlich alle Folgen gepitcht, ne? Also sowas wie, und Folge 1 erfindet Neon und Bohr einen Roboter, der ihnen dabei hilft, ihr Zimmer aufzuräumen, der dann aber halt alles und so weiter. Ne? In kurz 3 Sätzen, weil man ja erstmal gucken will, bei dem Partner, bei der Maus, ne, auch bei X-Filme und so weiter. Es gibt ja da auch ein Team, andere Menschen, die jetzt alle in das Projekt involviert sind. Und man sagt, hey, guck mal, das wären unsere 6 Erfindungen für die erste Staffel. Ne? Wie findet ihr das? Da war schnell alles, also schnell einig, ne? Das sind jetzt die 6 Erfindungen. Und dann haben wir uns quasi hingesetzt und zu diesen 6 Ideen und quasi die Geschichten geplottet. Einfach wirklich, ne, wie in einem wie einem Bilder-Treatment, also da steht dann halt, das sind noch nicht die Dialoge oder sowas, außer es fällt einem halt gerade was ein, dann schreibt man es natürlich auf. Ne? Es gibt da auch keine Regeln. Ne? Ja, du darfst jetzt keine Dialoge sagen, wir sind noch nicht so weit. Ne? So, aber man generell versucht man halt eher dann die Geschichte, was passiert? Also, ne, was passiert denn jetzt hier? Was sind die Bilder? Also, was ist die Geschichte? Wir haben nur 7 Minuten. Ne, was ist das, auf was für ein Ende, was für eine Pointe am Ende wollen wir hinaus, wie kommen wir da hin, was fehlt noch, haben wir zu viel, haben wir zu wenig, ne, genau, da schreibt man halt genau das, ne, der Papa kommt, sagt, hey, räumt euer Zimmer auf, oder fängt an im Zimmer total unaufgeräumt, dann kommt der Papa rein, sagt, räumt euer Zimmer auf, ja, geht wieder, und so fängt man halt an, einfach diese Geschichte zu plotten. Und dann hatten wir natürlich irgendwann einfach alle 6 so in Treatment-Form und dann haben wir die tatsächlich einfach erstmal verteilt. Ne? Jeder bricht sich was raus, ne? Wie so eine Chips-Tüte. Ne? Welche willst denn du, welche will ich? Und macht dann 3-3. Ne? Jeder hat dann 3 Drehbücher quasi in der ersten Version geschrieben. Und dann spielt man damit auch wieder Ping-Pong. Ne? Also wir haben auch, also gut, falls das tatsächlich jemand ganz konkret interessiert. Also natürlich arbeiten wir ganz oft mit dem Industriestandard Final Draft, weil es einfach der Industriestandard ist, auch wenn man über das Programm viel schimpfen kann. Und ja, es gibt bessere Hobby-Anwendungsprogramme, aber Final Draft ist einfach der Industriestandard. Und wenn ihr international Drehbücher verschickt, dann fangt gar nicht an, da irgendwie irgendwelche Word-Plugin-Datei. Also irgendwie am Ende muss es dann noch eine Final Draft-Datei oft sein. Für Drehbücher oder man verschickt halt dann natürlich ein PDF, also Final Draft Datei kann natürlich bearbeitet werden, wenn man jetzt nur jemand was zum Lesen schickt, verschickt man nur ein PDF, ist ja klar. Aber wir haben dann, das Final Draft ist halt gerade für so, man schreibt zu zweit an einem Dokument einen Albtraum. Ne? Es gibt eine Collaboration, wir haben in dieser Collaboration auch komplett einen Känguru-Kinofilm zum Beispiel geschrieben, weil damals war Corona und wir konnten uns gar nicht sehen, meiste Zeit. Da hatten wir gar nicht die Option, aber das ist teilweise schon eine Qual. Ne? Das stürzt dann immer wieder ab, hängt irgendwas. Kannst du mal resetten, war dann so ein Standardsatz. Kannst du mal resetten, muss dann immer der Host resetten, weil quasi der Slave, dem lebt in der Vergangenheit oder ne, der tippt irgendwas und das sieht der Host gar nicht. Kannst du mal resetten oder bei dem plötzlich alles Kraut und Rüben. Kannst du mal resetten. Das ist natürlich, wird von Patch zu Patch besser und so, aber da gibt's dann eben anderes und wir haben jetzt tatsächlich im Rahmen von Neon und Bohr, danke, Nicole Kellerhals von X-Filme für den Tipp, Writers Duet entdeckt. Das ist quasi, ja, wenn man jetzt wirklich damit arbeiten will, kostet es auch so 10 Euro, Dollar im Monat. Und das ist quasi, da kann man dann am Ende auch ganz easy Final Draft Dateien rausziehen, kann von da raus PDF, kann aus dem Programm sogar Mails verschicken direkt. Also wirklich einfach Dinge, die Final Draft eben nicht kann. Und vor allem dieses gemeinsam an einem Drehbuch gleichzeitig arbeiten. Man kann da dann wirklich eben den Link auch an andere schicken und dann könnten die in dem Drehbuch direkt halt an Ort und Stelle kommentieren. Und so haben wir dann das, so machen wir jetzt das bei Neon und Bohr. Also wir schreiben die in Writers Duet, wobei ich manchmal sogar quasi meine Version dann in Final Draft schreibe und sie dann halt, wenn sie fertig ist, zum Kommentieren in Writers Duet reinkopiere. Einfach, weil ich auch so dran gewöhnt bin, in Final Draft halt zu schreiben, aber eben um dann darüber zu kommunizieren und sich auszutauschen, ist Writers Duet echt, echt cool und besser. Genau. Und dann kommentiert man da halt so rum, ne, und polished und dann geht jeder halt über das Drehbuch vom anderen und dass dann halt auch gerade Leute gleich reden, ne, und passt es halt so an, ne. Also bei Boas ist es vielleicht noch am einfachsten. Aber ja, es ist natürlich eh, die Leute haben dann natürlich irgendwann auch ein Profil und dann kann die schon jeder schreiben. Also jetzt nicht so, ne, der eine schreibt den Papa und der andere schreibt die Mama, sondern es schreibt dann schon jeder jede Figur in seinem Buch und gegebenenfalls wird halt gepolished. Es gilt immer die Regel der Witzigkeit. Also
der Witzigste hat recht.
Ja, genau. Wenn du eine Idee hast, die witziger ist als das, was da steht, ja klar, dann schreib hin.
Okay, aber dann muss man ja trotzdem eingestehen, dass man vielleicht jetzt mal nicht so witzig war. Ist das auch eine Herausforderung für einen persönlich? Oder auch ein Ansporn, manchmal witziger als Marc-Uwe Kling zu sein?
Nein, es ist natürlich, wie man das auch, wenn man solche Serien schaut, hat man ja auch manchmal das Gefühl, ne? Man lernt natürlich seine Figuren einfach besser kennen und dadurch entwickelt man dann auch, also weißt du, man kommt. Am Anfang erfindet man die ja auch und dann lernt man die kennen und irgendwann kennt man die richtig gut Und wenn man die richtig gut kennt, dann kann einem natürlich auch wieder an Sachen, die man am Anfang geschrieben hat, ne, einfach was Besseres einfallen. Oder ist ja klar, also es gibt natürlich, es gibt immer noch einen besseren Witz. Aber irgendwann ist natürlich, ist ja auch.
Ja, gut. Und Humor ist ja trotzdem auch immer eine persönliche Sache. Also auch, ich würde fast sagen, eine der schwierigsten Formen, Leute zum Lachen zu bringen, unterschiedlichste Leute zum Lachen zu bringen.
Ja, das ist natürlich tatsächlich, ich glaube, deswegen arbeiten wir auch gerne und viel zusammen. Wir haben einfach einen sehr ähnlichen Humor. Und das ist wirklich, kommt auch vor, ne? Dass einer was total witzig findet, ne? Und der andere. Und
am anderen Ende kann man nochmal einen Restart machen.
Definitiv, ne? Ich habe auch manchmal echt wirde Ideen und. Also manchmal, klar. Aber im Großen und Ganzen haben wir einfach einen sehr ähnlichen Humor, ne? Also das macht dann einfach natürlich auch Spaß, ne? Klar, wie soll man zusammen eine Comedy-Serie schreiben, wenn man die Witze des anderen nicht ertragen kann? Also das wäre ja auch keine Ahnung.
Selbstgeißelung.
Hat vielleicht bei How I Met Your Mother, nee, das wollte ich gar nicht sagen. Two and a Half Men vielleicht geklappt.
Ja.
Schauspieler und Produzent hassen, aber auch nicht für die Ewigkeit. Ja, nee, Quatsch. Ja, genau. Wir ergänzen uns da natürlich. Also, auf jeden Fall fühlt sich's an. Ne? Ich weiß ja nicht, wie es nach außen ist. Wir haben auf jeden Fall nicht immer Spaß beim Arbeiten und bei diesen Geschichten.
Also ich kann das auch jetzt, wie gesagt, hier so beim Durchlesen, ich habe es natürlich jetzt nicht von vorne bis hinten, aber immer mal Episoden angelesen und da auch immer mal dran geblieben und natürlich die Animationsserie gesehen, habe ich da jetzt nicht so das Gefühl, wie ich vielleicht manchmal so bei, weiß nicht, so bei bestimmten Serien, wo man dann so fühlt, ah, okay, der Showrunner oder die waren jetzt für diese Episode verantwortlich, dass man das, also ich kann das jetzt, könnte jetzt nicht sagen, Folge 2 hast du vielleicht im ersten Draft geschrieben und dann das oder so. Also hinten raus fühlt sich das alles sehr, sehr homogen an und alles auf einer ja, schönen, witzigen und die ein oder andere Anekdote versteckt oder Anspielungen für Ältere. Wir haben es ja auch schon gesagt, hier zum Beispiel sowas habe ich nämlich gerade aufgeschlagen, die Seite 83. Da muss man schon ein bestimmter Jahrgang sein, weil da geht es nämlich darum, dass die Mama, die scheint unterschiedliche Jobs zu haben und auch immer mit unterschiedlichen Gefährten wieder nach Hause zu kommen oder erstmal auf die Arbeit zu fahren. Hier rumpelt, rollt ein gelbes U-Boot auf Rädern in die Einfahrt. Es war die beeindruckend elegante Yellow Submarine der Firma beeindruckend elegante Aquanautik-Tauchlabore für Erforschung der See, auch kurz B.E.A.T.L.E.S.Beatles ausgeschrieben, ne? Das,
Genau. Also, kleine Kinder haben wahrscheinlich mit manchen Wörtern wirklich Schwierigkeiten beim Selberlesen. Oder ist es eher ein Vorlesebuch, ne? Aber ab Schule kann man es selber lesen. Aber es hat natürlich ein paar schwierige Wörter. Es gibt, also, eins meiner Lieblingswörter ist ja,
mal gucken, ob das auch meins ist, was du jetzt nennst.
Ja, Moment, ich,
Also ist mein Wort, wo ich mir immer noch nicht sicher bin beim ersten Mal lesen, hat auf jeden Fall mit der Geburtstagsfolge zu tun.
Ja, genau. Echt? Da wollte ich nämlich gerade hinaus, ob du da überhaupt den Ursprung des Wortes erkannt
hast. Ja, das ist auf, ich bin hier auch gerade
mal. Und zwar punxsutawnisch, ne? Also das, die punxsutawnische, ich weiß nicht, ob ich die Erfindung nennen soll, weil das ja auch ein gewisser, egal. Die
punxsutawnische Zeitschleife. Ist der Ort dafür.
Woher dieses punxsutawny? Ne? Punxsutawnische Zeitschleifenröhre haben wir sie genannt. Und ist auch lustig, weil Bohr, der eigentlich ja nur googly googly und so redet, ne, aber punxsutawny kann er sagen. Das ist.
Punxsutawny, so wird das ausgesprochen. Ja, punxsutawny.
Aber das ist ja tatsächlich, vielleicht weiß es ja jemand. Vielleicht. Kann uns ja jemand aufklären, woher punxsutawny das Wort kommt?
An der Stelle habe ich für euch nochmal einen Audioauszug, nämlich aus dieser Geschichte, aus dieser Animationsfolge. Jeden Tag Geburtstag, hören wir nochmal rein. Und dann gibt es vielleicht noch einen kleinen Wissensbeitrag hier. Wir sind gespannt.
Jetzt muss ich ein Jahr warten, bis ich wieder Geburtstag habe.
Ja, nun hast du erstmal 364 Nicht-Geburtstage. Schlaf schön.
Oder wir bauen eine
magische Zeitschleifenröhre, die durch pure Wunschenergie betrieben wird. Ich wünsche mir, dass ich jeden Tag Geburtstag habe.
Ja, jeden Tag Geburtstag haben.
Ja, überleg doch mal. Ne? Jeden Tag Geburtstag. Wo könnte Punkster Tony herkommen?
Ja. Das lassen wir jetzt hier mal im Raum
stehen. Ich will, dass du das Rätsel jetzt hier live löst. Jeden Tag Geburtstag. Woher kommt denn überhaupt diese Struktur? Etwas wiederholt sich jeden Tag.
Also mich hat natürlich das Ganze so an täglich grüßt das Murmeltier.
Ja, und wo fährt er hin?
Ach, in das Dorf, wo das Murmeltier...
Nach Punkster Tony, ganz genau.
Ah,
das Dorf, in dem das Murmeltier...
Sehr gut. Ja, ich habe nämlich hier so ein paar Klebchen und an der Stelle nämlich auch, wenn ihr da so vielleicht so Film-Nerds, Geeks, Girls seid, das ist natürlich, da habe ich mir den Vermerk gemacht, diese Episode täglich grüßt das Murmeltier, wenn ihr auf sowas Bock habt, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall mal reinziehen. Hab hier auch noch mal ein paar andere Klippchen gemacht, kommen wir noch dazu. Ja, sehr gut. Dann habe ich es doch so halb selber auflösen können.
Du hast natürlich recht. Und so verwurzelt man dann natürlich schon Dinge, die man liebt und kennt. Ne? Also für mich war zum Beispiel eine meiner allerwichtigsten Serien in meiner Kindheit.
Oh, warte. Sowas wie Es war einmal das Leben?
Ja, ganz genau. Es war einmal das Leben ist eine meiner Lieblings-Kindheitsserien und das erklärt die Folge Das Ding in der Nase.
Ja, da habe ich mir nämlich aufgeschrieben, genau das und vielleicht auch Liebling, du hast die Kinder geschrumpft.
Ja, genau. Ja, das natürlich auch, aber auf jeden Fall, das war einmal das Leben, ne, wo sie dann eben auch in einem geschrumpften U-Boot, in der geschrumpften Yellow Submarine da in einem Körper unterwegs sind. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen, aber da gibt es natürlich, klar, da gibt es Inspiration, die man da weiterverarbeitet, ganz klar.
Und ich habe es eben schon gesagt, wir machen so einen kleinen, kurzen wissenschaftlichen Monolog von mir. Wir haben ja vorhin auch schon 10. Klasse und Abi-Abschluss-Sachen so gehabt. In diesem Spirit wollen wir das jetzt mal fortsetzen, weil irgendwie auch sehr klar, aber dann doch mit so ein paar Fragezeichen, Neon und Bohr. Da ist mir natürlich gleich aufgefallen, Neon und Bohr sind ja zwei Elemente. Und für all diejenigen, um das nochmal ein bisschen aufzufrischen, jetzt lese ich so kurz ein, zwei Wikipedia-Einträge vor. Ganz viel davon verstehe ich selber nicht mehr, aber vielleicht der eine da draußen auch, ne? Bohr zum Beispiel, ne? Bohr ist ein chemisches Element mit dem Symbol B und der Ordnungszahl 5, wenn ihr euch dann noch an die Elemententabelle erinnern könnt. Es ist ein Halbmetall, das in der Natur in verschiedenen Modifikationen vorkommt. Darunter zum Beispiel amorphes braunes Pulver und in kristalliner Form. Bohr ist bekannt für seine hohe Härte und seine Fähigkeit, die elektrischen Eigenschaften von Halbleitern zu verändern. Bohr kann man zum Beispiel so in Feuerwerk, in Halbleitern, bei Kernkraftwerken, Borosilizia-Glasen, Magneten und Waschmitteln finden. Und Neon, das kennt vielleicht auch der ein oder andere, ist das chemische Element Ne, Ordnungszahl 10, und es ist ein farbloses, geruchloses und geschmackloses Edelgas, das in der zweiten Periode und der 18. Gruppe Edelgase des Periodensystems stehen. Neon ist unter normalen Bedingungen gasförmig und zeichnet sich durch seine geringe Reaktivität aus, da es eine abgeschlossene Elektronenhülle besitzt und es kommt, glaube ich, in erster Linie wirklich für Leuchtröhren, Neonschilder zum Einsatz oder halt als Schutzgas. Und beide Elemente sind auf der gleichen, ja, wenn man sich so eine Elemententabelle anguckt, auf der gleichen Höhe, auf der rechten Seite Bohr und dann geht man weiter nach rechts und dann ist Ne Neon. War das so euer Findungsprozess?
Oder? Ja, wusste ich. Ich kann natürlich das Periodensystem auswendig. Und ich wusste das alles, was du gerade gesagt hast.
Ja. Ja. Wie seid ihr auf Neon und Bohr gekommen? Weißt du das noch?
Ich glaube, dass das schon mit so diesem Ursprungskernidee, pass auf, ich habe die Idee von zwei Erfinderkindern, Neon und Bohr.
Ja, okay.
So mag schon, also die Namen waren einfach von Anfang an da und klar, das sind ja natürlich an die Elemente angelehnt. Und um einfach das sind natürlich sehr wissenschaftsinteressierte Kinder, die erfinden immer was, ne? Sind sehr neugierig, sind wissenschaftlich sehr aktiv. Deswegen natürlich dieses Wissenschaftliche direkt in ihre Namen mit hineinzulegen, lag irgendwie auf der Hand, würde ich mal sagen. Und dann sind sie auch irgendwie wohlklingend. Ne? Also, die heißen halt einfach so. Ich kann mir keine anderen Namen für sie mehr vorstellen.
Sehr gut. Ihr könnt natürlich gerne auch nochmal in die Elemententabelle gucken. Und
genau, ja, Leon dann. Übrigens von Luisa Wiczorek und Bohr von Kathleen Gawlich gesprochen.
Ja, auch sehr, sehr tolle Stimmen. Macht auf jeden Fall viel, viel Spaß. Habt ihr jetzt ja Neon hier auch schon ein paar Mal hören können in den Ausschnitten.
Mit den beiden war auch dieser herausragende Videocall, ne? Wo die dann plötzlich angefangen haben, in verschiedenen Stimmen noch miteinander zu reden. Es war fantastisch.
Das kann ich mir vorstellen. Dann gibt es, ist es die letzte Folge? Ja, die letzte Episode, ne, wo hier so ein Schulauftritt, so ein, wie ist es hier, jetzt fällt mir hier nicht das Wort ein, Talentshow, ja, wo es um eine Talentshow geht. Und da habe ich mir so rangeschrieben, auch so ein bisschen wieder eine Filmreferenz. Das hat mich ja so an Prestige, die Meister der Magie irgendwie erinnert, weil hier wird eine Verdopplungsmaschine.
Okay. Auf jeden Fall, klar.
erfunden, ja. Und natürlich auch ein Zaubertrick aufgeführt. Das Ganze ist ein bisschen anders entstanden, aber dann werden die ganzen Klone da benutzt. Und da musste ich wirklich wieder an diesen wirklich großartigen Film denken.
Ah, der ist so geil. Ja, ich habe den auch 5-mal geguckt. Also es ist auch kein Zufall, ne, wenn dann die Endaufführung daran erinnert, was... Es fängt halt schon an mit der Zauberei und dann geht es um Klone, ne? Und dann zählt man eins und eins zusammen und was willst du damit machen?
Sehr schön. Also wenn ihr da draußen einfach auch so abgeekt über solche Sachen und vielleicht auch die Filme sehen oder Sachen, die euch gefallen, dann kann ich schon mal festhalten, dann und ihr auch Kinder natürlich habt, also ihr könnt es natürlich euch auch so holen oder auch die Audiobuchfassung.
Ist erlaubt, wie Lego.
Auf jeden Fall ist erlaubt, aber wenn ihr Kinder habt, kleiner dann natürlich vorlesen oder auch schon ein bisschen größere, dann ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht ein Geschenk wert und dann kann man da vielleicht auch mal zu diesen Filmen und Sachen überleiten. Ne? Dann kann man vielleicht, wenn das Kind auch ein bisschen größer ist, wirklich mal Prestige, die Meister der Magie sich angucken und dann auch mal über das Ende philosophieren. Das wollen wir jetzt gar nicht da vorwegnehmen, den Fall.
Es gibt natürlich allerdings einen ganz großen Paten für all das, den darf man hier nicht außer Acht lassen. Ne? Wir haben hier über verschiedene Filme und Serien, das sind natürlich alles Einflüsse, aber ich glaube, das ganz, ganz große Vorbild ist Calvin und Hobbes. Also Calvin und Hobbes, ne, der kleine Junge mit seinem Plüschtiger, der dann eben in seiner Vorstellung immer lebendig wird. Ich hoffe, es kennen alle. Es ist einfach ein Meisterwerk. Zeitlos, fantastisch, lustig, absolut brillant. Und da sind Marc und ich beide glühende Fans von. Und auch in Calvin Hobbes, ne, gibt es ja schon diesen Karton, den er einfach mehrfach wiederverwendet, der einmal auch ein Replikator ist, wo dann Klone herauskommen. Also Calvin Hobbes hat uns auf jeden Fall, also gerade vom wir wünschten, es wäre nur halb so lustig wie Calvin Hobbes. Glücklich. Also genau, das ist, glaube ich, generell auch vom Humor ein ganz großer Einfluss. Ne? So wie Monty Python und andere Dinge, ne? Wo man einfach auch einen gemeinsamen Einfluss hatte auf den eigenen Humor. Und Calvin Hobbes steht da auch ganz weit oben auf der Liste.
Mhm. Ja, falls, also ich kenne auch Calvin und Hobbes. Ich habe da auch immer mal ein paar Episoden gesehen, aber Ich würde sagen, dass ich damit nicht ganz, ganz so sozialisiert worden bin.
Ja, dann kriegst du immer, ich habe hier das Gesamtwerk stehen, gerade jetzt, wo du auch Vater bist, es gibt nichts Lustigeres. Vertrau mir. Lies es einfach alles, du wirst es jetzt gänzlich
anders. Und es hört sich an, als wenn ich jetzt Vater geworden bin. Das ist schon 16 Jahre her.
Du hast doch vor 16 Jahren schon Calvin Hobbes lesen können. Hast du
ja. Ja, stimmt. Tut mir leid.
Es wäre besser gewesen, jetzt gelesen, wo deine Tochter so 8 ist.
Ja. Ey, aber man soll sagen, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, Sachen nachzuholen. Und nie zu spät, seiner Tochter oder seinem Sohn einfach nochmal Geschichten vorzulesen. Ne? Das kann man ja
also halt auch. Brillant, ne? Also, das sind halt auch so klassische Cartoonstrips, ne? Die manchmal aber auch in der Summe eben längere Geschichten erzählen. Das ist das Starke an Calvin Hobbes. Aber es gibt einfach auch, siehst du so Calvin, der Nägel in den Tisch legt, ne? Einfach in den Esstisch, im Couchtisch, einfach so Nägel, ne? Es sind schon so 14 Nägel im Tisch. Dann kommt seine Mutter, ne? Und schreit, sieht, was er macht und schreit, Calvin, was machst du denn da? Er schaut auf den Tisch mit den Nägeln, schaut seine Mutter an und sagt, ist das eine Scherzfrage? Das sieht man doch.
Ich habe Nägel in den Tisch.
Na gut, auch eine absolute Empfehlung. Also wer das nicht kennt, bitte lest Calvin und Hobbes. Mhm. Gleich nach Neon und Bohr.
Dann gibt es hier so eine Szene, die ist wirklich, also vieles ist ja aus dem Leben gegriffen, inspiriert. Wir haben ja schon gesagt, Helikoptereltern, das Ganze dann auch wirklich sehr bildlich umgesetzt, damit wirklich Eltern, die im Helikopter sitzen und. Aber die eine Szene, wo sich der Freund, der Junge, eine Murmel in die Nase schiebt und entweder kennt man es selber oder kennt jemand. Ich glaube, ich habe mir meine Bügelperle in die Nase geschoben. Eine sehr, sehr gute,
faul, ganz klar.
Ja. Eine sehr, sehr gute Freundin von mir hatte mal eine Bohne in der Nase und das ist dann so rausgekommen, als die schon keimte. Ja, also. Und eine Bügelperle ist eigentlich fast der Endgegner, wenn du denn so beim HNO-Arzt sitzt. Aber es ist, glaube ich, auch so eine helle Farbe. Und aber, also du kannst ja noch atmen. So eine Bügelperle ist ja so ein Zylinder mit einem Loch drinne. Ne? Das heißt, der Atemfluss ist schon da, aber irgendwie ist trotzdem was in der Nase, was nicht da ist.
Alex, du musst jetzt ganz stark sein. Ich glaube, diese Bügelperle ist immer noch
sie ist
in
immer
deiner
noch
Nase
da.
Oder einfach in dein Gehirn gewandert und damit erklärt sich alles. Verstehst du?
Ja. Ja, das kann durchaus sein. Meine Superkraft, was auch immer sie sein mag, ist vielleicht durch diese Bügelperle ausgelöst worden. Ne? Denkt nicht daran, dass irgendwie atomare Spinnen euch beißen. Ne?
Hör mal auf. Ja? Was ist das jetzt wieder für eine gruselige Geschichte?
Ach so, Entschuldigung. Ach ja. Ja, da fällt mir ein, ich wollte noch irgendeine Szene mit dir gucken. Ja, genau. Bestimmt, also was heißt bestimmt, nicht so toller Film, Craven, ne? Marvel-Verfilmung. Aber da gibt es eine schöne Szene, wo er im Wald ist und Spinnen, überall Spinnen runterkommen.
Ja, es gibt ja zwischen drei Spinnenhorrorfilme, lieber Alex. Ich bin wirklich, mich
du bist da abgehärtet.
Rein wie nichts anderes. Ich habe noch keinen von den moderneren Spinnenhorrorfilmen geguckt. Ich bin aber ready. Ich kann es nicht alleine tun, weil dann macht es ja keinen Spaß. Aber ich werde mit Füßen auf dem Sofa, die werden feinvoll auf dem Boden stehen, bin ich echt ready, weil ich weiß ja, das wird mich jucken und kitzeln und ich bin ja nicht so. Ich stelle mich ja gerne den Schrecken und dann können wir gerne eine Spider-Horror-Movie-Night machen. Hm. Aber wie wir jetzt von Neon und Bohr zu Spinnenhorror gekommen sind.
Ich weiß auch nicht, hatte irgendwas mit der Bügelperle zu tun.
Zeit, den Laden zuzumachen, Alex.
Deswegen,
es wird Zeit.
Wir schwenken nochmal um.
Hast du noch mehr Fragen?
Also ich hab auf jeden Fall eine Sache, die habe ich mir hier auch noch mit dem Kleber notiert. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt nicht jedes Wort gelesen, aber ich fand liquidfreie Wasserbomben, fand ich irgendwie cool als Wortzusammensetzung. Das ist also einfach ein Luftballon ohne Wasser quasi, ne? Aber hat mir gefallen.
Ja, die haben schon richtiges Hitpotenzial. Ne? Neon und Bohr könnten einige Erfindungen definitiv vermarkten. Ganz klar. Zum Glück tun sie es nicht.
Hast du denn aus dieser ersten Staffel, sage ich jetzt mal, was ist da so deine Lieblingserfindung? Vielleicht beim Schreiben, vielleicht auch als du dann gesehen hast, wie es umgesetzt wurde in der Animationsserie oder ob du das selber auch haben würdest wollen. Was ist denn da dein Maschinchen, was du am coolsten findest? Ganz spontan.
Am allerliebsten hätte ich natürlich einen Tim, ne?
Der ist auch schon sehr multifunktional, ne? Der kann ja jetzt nicht unbedingt nur aufräumen.
Das wäre schon super praktisch.
Ja.
Ich bin auch geneigt, einen Verdoppler zu haben, ne? Aber ich weiß ja, zu was für Problemen das führt. Also, das ist ja nicht so wie bei Mr. Manhattan, ne? Das ist das einzige Mal, wo man ist. Der kann ja gleichzeitig mit seiner Frau da Liebe machen und unten arbeiten.
Auch das hat aber zu Problemen geführt.
Ja, das führt dann zu Problemen. Ja, so wär's dann aber auch. Ist dann einfach, komm schon, du kannst doch nicht eins meiner Ich die ganze Zeit am Brett spielen. Eins meiner Ich ist die ganze Zeit im Casino. Eins meiner Ich fährt nur von Freizeitpark und hier anwesend sind nur 30%, ne?
Aber diese 30% sind ausreichend für normale Menschen.
Ja, quasi, genau, ne? Klar. Da bist du dann, jetzt hätte ich fast irgendeinen Beruf gesagt. Irgendwelche Berufe beleidigt. Gerade noch verdient.
Das lassen wir jetzt an der Stelle mal unkommentiert, ne, sozusagen.
Früher war das noch okay, ne? Da kannst du. El Bandi war Schuhverkäufer. Dann hier UPS-Fahrer war auch mal Sitcom hier, der.
Ja, Doug.
Doug Heavenen.
Heavenen? King of Queens.
Ja. Genau, sowas würde ich dann machen.
Du hast es ja gesagt, zweite Staffel wird kommen. Ist die schon mitgeschrieben worden? Wird die gerade geschrieben? Wie sieht's da aus an der Front? Darfst du dazu was sagen?
Ja, die wird jetzt gerade entwickelt. Also wir sind jetzt gerade da an den Drehbüchern. Die schreiben die jetzt aktuell im Moment. Und ja, damit ist quasi, dafür sind die Erfindungen jetzt quasi auch schon gesetzt. Über die darf ich noch nichts sagen. Aber wenn ihr quasi da draußen Ideen für crazy Erfindungen habt, wo ihr sagt, dazu muss eine Folge, klar, könnt ihr gerne sagen. Aber neue Erfindungen gibt's dann erst in Staffel 3. Und wir haben selber noch eine lange, lange, lange Liste mit Erfindungen, aus denen man hervorragend Folgen machen könnte. Also das ist natürlich das Schöne und Dankbare an diesem Grundkonstrukt, ne? Ich habe das Gefühl, das könnte sich schon über viele Folgen tragen, ne, in dieser Struktur, die das jetzt hat und mit eben diesem Erfindungsprinzip.
Kriegt man denn irgendwie mit, wie, also bei den Büchern und bei den CDs, da würde ich sagen, okay, da kriegt man dann vom Verlag so die Verkaufszahlen mit, aber jetzt bei der Sendung mit der Maus und den Sachen, wie so Einschaltquoten sind, ist das denn ein Thema in der Medienlandschaft? Gab es da mal eine Rückmeldung oder
Das ist natürlich noch sehr frisch. Also gerade die Auswertung in der Maus hat, glaube ich, erst begonnen oder so. Das wird dann natürlich wöchentlich oder zweiwöchentlich, ich weiß den Rhythmus nicht genau, ausgestrahlt werden in der Maus. Und auch Verkaufszahlen, was Bücher und so angeht, erfährt man natürlich dann erst quasi, wenn das Jahr rum ist und quasi im Beginn des nächsten Jahres, wenn dann quasi die Jahreszahlen kommen. Also ich weiß in dem Fall nichts, ne? Ich gibt bestimmt jemand beim Verlag, der da einen besseren Einblick hat. Und man könnte vielleicht auch mal einen Zwischenstand erfragen. Haben wir aber, wissen wir quasi im Moment nichts drüber. Und spätestens eben, wenn dann so eine Jahresabrechnung kommt, sieht man da natürlich die Stückzahlen, die so ein Werk umgesetzt hat, ja.
Sehr gut. Wir drücken die Daumen. Holt euch Neon und Boa. Wie gesagt, von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Kron könnt ihr das auch glauben, wenn er es sagt, auch wenn ihr denkt, er ist da voreingenommen.
Ja. Ich bin da voreingenommen, aber ich empfehle es auch.
Wir haben zwischendrin oder ganz am Anfang haben wir mal kurz diesen Schlenker zu Normal und die Zero Heroes gemacht. Und ich finde, das passt vielleicht so, weil wir jetzt hier auch über zweite Staffel Neon und Boa gesprochen haben. Der Band 2, ich glaube, es wurde jetzt auch angekündigt bei Normal und die Zero Heroes Band 2, dass es da auch wieder eine Lesereihe geben wird. Kannst du dazu noch kurz was sagen?
Wir gehen auf jeden Fall wieder auf Tour mit dem zweiten Buch, das jetzt Ende des Jahres erscheinen wird. Gibt es dann also wieder so eine Wintertour, November, Dezember oder Dezember, Januar. Und es sind aber, bevor ihr alle jetzt den gleichen Laden anklickt, wo ihr letztes Mal wart. Es sind halt einfach Städte, die letztes Mal nicht auf der Tour waren. Ne?
Es ist, ja, ist nicht in Berlin.
Es ist
außer Berlin.
Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher.
Es Wir treffen uns bei euch in deinem
nicht
Wohnzimmer.
Nicht mal Berlin dabei. Kann man kurz gucken. Also wir gehen auf Tour im Dezember. Wir haben einmal am 1.12. Magdeburg, am 2.12. Bochum, am 3.12. Mannheim und am 4.12. Erfurt. Dann geht's weiter in Flensburg am 18.01., 19.01. Lübeck, 20.01. Rostock und tatsächlich gibt's eine Doppelung am 21.01. in Hamburg. Aber wir sind tatsächlich nicht in Berlin.
Okay, das ist natürlich eine Ansage, ja.
Traurige Nachrichten.
Ja.
Hamburg, ja. Oder was war das erste hier?
Hamburg fühlt sich noch so, na gut, ich habe Verwandtschaft in Erfurt. Kann man die mal wieder besuchen?
Vielleicht Magdeburg.
Nicht schlecht. Ja.
Magdeburg.
Ja.
1.12. Magdeburg, ja. Da gibt's auch noch Tickets. Entschuldigung, ich soll mal Magdeburg und Bochum gibt's noch Tickets. Mannheim und Erfurt sehe ich gerade, sind tatsächlich
sind schon ausverkauft.
Tickets gibt es aber auch noch für Flensburg, Lübeck und Rostock und tatsächlich auch für Hamburg. Also ausverkauft sind bisher nur Mannheim und Erfurt. Sorry, gleich nicht gerade erst gesehen.
Es hat auf jeden Fall viel, viel Spaß gemacht, bei der ersten Lesung dabei gewesen zu sein als Besuchender. Also auch für diejenigen, die da vielleicht so ein bisschen gezögert haben, whatever, macht das mal. Und ich kann nur sagen, macht auch ein bisschen Cosplay. Es macht viel Spaß, sind wahrscheinlich ganz so viele Leute mit Cosplay unterwegs. Ist dann noch cooler, wenn man das mag. Tu das mal. Ich bin auch selbst gespannt. Ich kenne ja den zweiten Band auch noch nicht, was da für Sachen wieder drin vorkommen. Sicherlich wieder auch der ein oder andere neue Charakter. Von daher sehr, sehr gespannt. Ja, Kron, es hat mir viel, viel Freude bereitet, Neon und Boa selber sich noch mal ein bisschen zu Gemüte zu ziehen und mit dir darüber auch zu sprechen. Hast du jetzt noch das Gefühl, da ist noch irgendwas offen, wo du gesagt hast, Mensch, das würdest du uns gerne noch erzählen, hier den Hörer hören, da ist irgendwie das Lustiges passiert oder auch nicht. Oder du willst noch mal deine Eltern danken und für den Weltfrieden werben.
Ja, immer. Aber ich weiß nicht, es hat einfach echt Spaß gemacht, Prosa zu schreiben. Ich rede jetzt seit 500 Jahren davon, auch mal einen Roman zu schreiben.
Mhm.
Und auch dafür behaupte ich immer nie, die Zeit zu finden.
Das stimmt,
das drückt mich halt erfolgreich davor.
Ja, die Aussage.
Alle kennen das schon. Meinen Literaturagenten auf da treffe, dann lacht er.
Für ein Running Gag.
Wobei, ja, es gibt ja jetzt, also der Witz ist, es gab ja jetzt dann doch Prosa-Veröffentlichungen.
Ja.
Ne? Nur halt nicht diesen Roman. Ne? Es gab Normal and Serious, es gab Neon und Boa. Aber tatsächlich habe ich jetzt, weil ich da jetzt halt plötzlich ja quasi mit Deadlines und so zum ersten Mal quasi zu Prosa-Abgaben auch gezwungen war. Und dann hat es halt genauso funktioniert wie bei einem Drehbuch auch. Ne? Das war überhaupt kein Hexenwerk und Zauberei. Das hat halt auch geklappt. Und jetzt dachte ich mir, komm, bist echt doof. Also wenn du... Ich habe jetzt tatsächlich angefangen.
Okay.
Das ist quasi die gute Nachricht. Neon und Boa hat dazu geführt, dass ich endlich nach 500 Jahren angefangen habe, mit konkret an diesem Roman weiterzuschreiben, der ja, also, ist eine längere Geschichte, über die reden wir ein andermal, aber
ja.
Es hat quasi einfach echt Spaß gemacht, Prosa zu schreiben. So habe ich ja ursprünglich mal angefangen zu schreiben.
Ich wollte gerade sagen, was ist denn der Unterschied zwischen Prosa und Drehbuch?
Drehbuch ist halt nur, was du siehst. Ne? Da gibt es keinerlei Monologe, innere Monologe, keinerlei ausführliche Szenen. Also das ist wirklich eine Szenenbeschreibung, so kurz wie möglich. Nur Dialoge, natürlich nur, was du visuell siehst. Ein Drehbuch ist komplett darauf fokussiert, visuell dargestellt zu werden. Also du musst in Bildern erzählen, ne? Und die beschreiben. Und in einem Buch hast du eine komplett andere Möglichkeit, mit einem Text umzugehen. Also das Einfachste sind natürlich die inneren Monologe, die Gedankenstimme, die im Prinzip in irrsinnig vielen Romanen natürlich vorkommt und benutzt wird und spannend ist und schön ist. Ne? Und das gibt's alles. Das ist auch der größte Trick bei einer Romanadaption. Also man merkt erst, ne, also wie viel Handlung passiert denn im On? Also was passiert denn da jetzt? Oder wird da eigentlich nur Handlung in Gedanken ausgetragen mit alten Erinnerungen, in denen die Figur schwelgt und so? Ne? Also dann ja, oh, gute Nacht. Da musst du da einiges stricken, um das halt dann verfilmbar zu machen. Also ein Film ist immer sehr, also ein Drehbuch hat dann auch nicht so eine ausführliche Szenenbeschreibung, ne, wie, also eben nicht wie Karl May einen Mexikaner beschreibt, sondern das Gegenteil davon, ne. Da versuchst du das alles in kurz darzustellen. Was sehe ich hier? Was ist relevant für die Szeneninformation? Ne? Was muss ich hinschreiben, damit die Requisite nicht vergesst, dahinzustellen? Also da ist alles auch wirklich runtergebrochen auf das, dass halt später auch Leute damit arbeiten müssen, ne. Da gibt's bestimmte Regeln. Da wirst du zum Beispiel eher, du wirst eine Figur nie anders nennen, als so, wie du sie genannt hast. Ist auch ein gutes Beispiel. Ne? Und in Büchern, da kannst du Figuren ja viele Namen geben. Ne? Game of Thrones ist da ein extremes Beispiel, ne? Um die es lebendiger zu machen, die Welt. Aber bitte nicht in einem Drehbuch. Ne? Der Horst ist immer der Horst. Damit
so ein bisschen
weiß,
wie bei der Brettspielanleitung. Musste, ne?
Ja klar, hier in Bild 17, 18, 24, 38 ist Horst am Set und so weiter. Ne? Da muss auch später anders mit deinem Buch gearbeitet werden, wenn es mal verfilmt werden soll. Und deswegen geht es da nicht darum, originell zu schreiben, sondern eher in der Kürze. Das ist fast die große Herausforderung. Ne? Wie kann ich in Kurzform das jetzt hier, die Szenenbeschreibung in drei Zeilen und die ist dann halt trotzdem auf den Punkt und da ist trotzdem Atmosphäre. Natürlich musst du trotzdem Atmosphäre erzeugen im Drehbuch. Nicht falsch verstehen jetzt. Ne? Also sowas gehört total dazu. Bitte nicht nur Talking Heads, also nicht nur sprechende Köpfe. Aber das ist tatsächlich eine andere Kunst, die nach mehr Regeln abläuft als Prosa-Schreiben. Beim Prosa-Schreiben bist du frei. Beim Prosa-Schreiben interessiert sich vielleicht kein Mensch für deinen Text am Ende. Ne? Aber du kannst erstmal tun und lassen, was du willst. Und es gibt, das ist noch ein anderer Unterschied, Budget spielt keine Rolle. Also du kannst in einem Prosa-Text halt, da kann die Welt von Roboter, T-Rex und UFOs angegriffen werden, alles in einem Bild. fange das nicht an, ein Drehbuch zu schreiben. Ne? Also nicht ernsthaft.
Produzenten freuen sich.
Ja, eben. Ja. Also es ist halt wirklich auch echt, so hart es klingt, immer eine Frage des Geldes. Dinge sind wahnsinnig teuer, gerade Special Effects und alles Mögliche. Jede weitere Figur, die wir in diesen Kosmos schreiben, jetzt zum Beispiel in Neonbohr, muss wieder entwickelt werden in Zusammenarbeit mit Monströs und der Mausredaktion. Wie sieht die aus und so weiter. Das muss alles, ne, das ist und kostet alles Geld. Und mit vorhandenen Assets, also mit den Dingen zu arbeiten, die man schon hat, ist natürlich einfacher. Also das ist alles, ne, stellt man sich immer so vor, ja, muss ja nur gemacht, animiert werden, kann man ja auch alles machen. Ja, theoretisch schon, aber es ist wirklich, wirklich wahnsinnig teuer, Animation. Und auch da gibt es dadurch ganz einfach Grenzen. Und das gilt natürlich für alle Projekte, ne, für abartig millionenschwere Hollywood-Projekte ein Tick weniger. Aber hier in europäischer Filmlandschaft ist Budget das Hauptthema in fast jedem Gespräch.
Das heißt, wenn man mal einen Roman schreiben möchte, den man auch verfilmt sehen will, sollte man beim Schreiben vielleicht nicht Aliens, Dinosaurier und alle möglichen auf einmal angreifen.
Ja klar, absolut. Ne? Aber man kann natürlich, also mein Diplom-Drehbuch war auch vollkommener Irrsinn. Ne? Dazu hat halt mein Dozent auch mal die Entscheidung, ja, kannst jetzt auch einfach ein unverfilmbares Drehbuch schreiben und das halt als Visitenkarte benutzen. Ne? So, guck mal, was für ein lustiges Buch ich geschrieben habe. Kann ich jetzt nicht in einem anderen Projekt bei euch mitarbeiten. Aber und aus dem Hintergedanken habe ich das damals angefangen zu verschicken und es wurde auch nicht verfilmt, weil es einfach zu teuer ist. Mhm. Aber es hat halt dazu geführt, dass man Menschen kennenlernt. Ne? Also man kann auch, und die Zeit ist schon anders geworden. Es sind natürlich jetzt über die Streamer und viel mehr Co-Produktionen. Ne? Also es sind jetzt auch, lasst euch nicht abschrecken, schreibt weiterhin eure T-Rex, Roboter, Alien, Erde, greifen die Erde an Geschichten. Man muss sich nur bewusst machen, dass eben alles, was man in ein Drehbuch schreibt, Geld kostet. Das soll auf gar keinen Fall eine Bremse im Kopf sein. Man muss nur, wenn man jetzt wirklich dann mal, am Anfang spielt es überhaupt keine Rolle, wenn man seiner Fantasie folgt, aber wenn du dann halt in, egal was, für welches Krimi-Format oder Tatort oder, also in sehr, sehr vielen realistischen Produktionen, in denen man sich dann als Autor oder Autorin wiederfindet, da wird Budget halt immer eine Rolle spielen. Und ne, da kann dann vielleicht mal in einer Szene T-Rex, Robotern und UFOs die Erde angreifen. Aber dann ist es halt das große Sneak Peek dieses Dings. Ne? Und das kann nicht in der nächsten Szene dann in Ägypten und die nächste Szene am Nordpol. Und also man, ja, die sind halt ja leider nicht Hollywood.
Naja, dann sind wir auf jeden Fall mal gespannt, ob wir dann ja mal vielleicht mehr über Krohns Roman erfahren und oder ihn mindestens auch dann veröffentlicht
in 10 Jahren soll es soweit sein.
In 10, richtig.
Ja. Oh Gott.
Du, ich habe gehört, du brauchst einfach mehr Deadline.
Ja, ich brauche mehr Deadlines.
Ja. Also, schreibt uns doch gerne mal. Ende Geek, alles Geek. Wir haben ja schon gesagt, was habt ihr vielleicht für coole Erfindungen und vielleicht müssen wir einfach Krohn auch mehr Deadlines setzen.
Wir können ihn jetzt schon vorbestellen.
Ja, genau. Wir können jetzt schon mal eine Vorbestellaktion machen. Ja. Der Roman muss fertig sein, bevor die Ende Geek, alles Geek Yoga-Folge erscheint. Und ich kann da sehr schnell mit der Umsetzung sein.
Ja, die gilt aber nicht, wenn du sie alleine machst.
Ah, okay. Verstehe. Na, so eine Überraschungsgastfolge.
Ja, klar. Das ist ja gecheatet.
Was heißt denn gecheatet?
Eine Yoga-Folge zu machen.
Mit dir. Okay. Ja. Challenge accepted.
Folge tauschen. Stelle. Hm? Obwohl Folge 1000 ist schon wieder, Folge 1003 oder so. Weil Folge 1000 ist Jubiläum, ne? 1001, da reden wir über Märchen.
Das ist eine zweiteilige
1001 Nummer. Reden wir über Märchen, das ist ja jetzt schon gesetzt, ne? Aus 1001 Nacht.
Ja.
Und 1002 kannst du haben.
Nee, das wird eine, ich spüre es eher so, dass es eine Folge in den 50ern wird.
Auf gar keinen Fall. In den 50ern meinst du vielleicht Alter. In Alter von mir.
Nee. Ach, ihr seht schon. Wir sind gut drauf. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Freude hier mit Neon und Bohr und den guten Krohn.
Und hoffentlich hattet ihr Spaß mit dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns ab jetzt auf Steady unterstützen. Wenn ihr Bock habt, klickt doch da einfach mal rein, falls ihr Bock habt, uns zu unterstützen. Wir würden uns freuen. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr Bock darauf habt, auf gängigen Portal, keine Ahnung, wo ihr den Podcast hört, Apple Podcast, Spotify, ich weiß gar nicht, wo man überall bewerten kann, aber wo man bewerten kann, ihr dürft uns ja gerne bewerten, wenn ihr Bock habt, wir freuen uns, wenn ihr uns weiter hört, weiter empfehlt, und weiter Ideen uns schickt. Genau, was sollen wir in zukünftigen Folgen durchnehmen, besprechen? Ja, lasst von euch hören. Wir freuen uns. Wir sehen uns vielleicht auf der BerlinCon. Bis dahin, Ende Geek, alles Geek.
Ciao.
Tschüss.